einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu dieser neuen Interviewfolge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei.
Maybrit, ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Heute soll es, weil wir ja in der letzten Folge schon sehr, sehr viel über Kindheitsprägungen gesprochen haben und über den Umgang dann auch mit Kindern und wie man vielleicht gewissen Dingen vorbeugen kann, mal um die einzelnen Entwicklungsphasen gehen, weil innerhalb derer natürlich auch ein anderer Umgang mit dem Kind stattfinden darf. Also man darf da ja drauf eingehen und nicht ganz so pauschal immer mit dem Kind agieren. Deswegen sprechen wir da heute nochmal drüber. Ich bin ganz gespannt und freue mich, da ein bisschen mehr auch selbst drüber zu erfahren, weil ich noch gar keinen Einblick da irgendwie reingewonnen habe. Und selber, weil ich auch keine Kinder habe, diese Entwicklungsphasen nicht miterleben durfte oder musste, je nachdem, wie man das dann sieht. Und ich freue mich einfach auf den Austausch und das, was du jetzt so zu berichten hast. Und ich hoffe, dass ganz, ganz viele ganz, ganz viel davon mitnehmen können.
Ja, hi Miriam, schön, dass ich wieder da sein darf mit dem Thema, das mir auch sehr am Herzen liegt. Und also ein bisschen was kennst du sicherlich auch, denn ein Teil von den Entwicklungsphasen hast du ja zumindest auch selber schon durchgemacht. So.
Hoffentlich.
Genau. Und vielleicht erinnerst du dich nicht an alles, aber an manches bestimmt. Genau, also es war ja irgendwie mal angedacht oder das stand so in der E-Mail, dass es um Kindheitsprägungen geht. So. Prägung ist ja so ein Wort, das, wenn man es genau nimmt, ja eigentlich eher aus dem Tierreich kommt. Da gibt es ja tatsächlich richtig so sensible Phasen für, dass quasi die Jungen von Tieren bestimmte Sachen lernen, irgendwie beim Jagen oder beim verschiedene Verhaltensformen, die halt, das ist genetisch angelegt, dass es da feste Zeitspannen gibt, in denen da diese Prägungen sozusagen dann passieren. Was uns Menschen angeht, da haben sich ja irgendwie viele Menschen schon seit langer Zeit viele Gedanken gemacht drüber. Und ich glaube, das bekannteste Entwicklungsphasenmodell ist das von Freud, was ja auch immer noch irgendwie recht aktuell ist, also immer noch benutzt wird auch. Also auch mein Kinderarzt spricht immer noch mal wieder darüber. Obwohl ich persönlich da nicht so gut mitgehen kann. Das sind ja diese psychosexuellen Phasen mit der oralen Phase, der analen Phase, der phallischen Phase, Patenzphase, genitale Phase, irgendwo dazwischen noch den Ödipuskomplex. Also ich gehe schon mit, dass irgendwie das Kind, wenn es auf die Welt kommt, als erstes irgendwie so eine orale Phase hat, ne, wo es ums Stillen geht und ums Nuckeln und Schnullern oder ums Saugen halt, ne, dass sie ein Saugbedürfnis haben. Aber wenn es dann nachher geht, dass irgendwie alle Jungs in ihre Mütter verliebt sind und alle Frauen, alle Mädchen Penisneid haben, da bin ich dann irgendwie nicht mehr dabei. So. Und da gab es dann einen Herrn Erik Erikson, der hat das so ein bisschen weiterentwickelt und er hat diese Phasen in psychosoziale Phasen quasi umgewandelt. Und ich finde das sehr treffend und das trägt halt dem Rechnung, dass unsere Entwicklung immer im Kontakt mit anderen Menschen, also immer in Beziehung irgendwie passiert, deshalb psychosozial. Und das Schöne daran an dem Modell ist es, dass das über die ganze Lebensspanne geht. Also auch wir befinden uns in vermutlich unterschiedlichen Entwicklungsphasen in unserem Leben. Und genau, und das sind 8 Phasen und die würde ich gerne mal ein bisschen vorstellen oder mit dir drüber sprechen, über die einzelnen Phasen. Welche Bedürfnisse in den einzelnen Phasen gerade irgendwie ganz groß sind und wie wir die gut bedienen können für unsere Kinder oder eben auch für uns selbst.
Bin ich spannend.
Und es gibt ja noch so die Bindungstheorie von John Bowlby. Bindung ist ja auch irgendwie so in aller Munde. Die Bindungstheorie habe ich da noch so ein bisschen eingepflegt in dieses Stufenmodell von Erikson und da. Das kann ich einmal. Das sind quasi in den ersten 2 Phasen von Erikson, da sind, ist auch die Bindungstheorie, steckt da einfach drin. Genau, sollen wir loslegen?
Ja, gerne. Ich bin Feuer und Flamme. Und ich freue mich schon, wo ich den Sohn meines Partners einordnen kann. Da bin ich gespannt.
Genau. Genau, wir fangen an. Im ersten Lebensjahr geht es um Urvertrauen. Also er hat die Phasen immer genannt, das, was wir erreichen wollen, versus das, was wir Gefahr laufen zu erreichen, wenn die Phasen nicht versorgt sind. Und in der ersten Lebensphase ist es Urvertrauen versus Urmisstrauen.
Kannst du das noch mal wiederholen, was du gerade gesagt hast?
Ja, in der ersten Phase geht es um Urvertrauen
Ja.
versus Urmisstrauen. Also Erikson hat gesagt, es gibt immer etwas, das erreicht werden soll. Das ist in diesem
Ja.
Fall das Urvertrauen versus, also gegenüber dem, was entsteht, wenn die Bedürfnisse der Phase nicht gut versorgt sind. Das wäre
Ah,
dann das
okay.
Urvertrauen.
Ja, jetzt habe ich's. Ja.
So, damit so ein Säugling Urvertrauen entwickeln kann, ist es wichtig, dass seine Bedürfnisse alle immer schnell erfüllt werden. Das heißt, im ersten Lebensjahr, was brauchen sie da, ne? Also, dass sie irgendwie, wenn sie Hunger haben, dass sie gestillt werden oder die Flasche kriegen, dass sie sauber gemacht werden, dass man auf Wärme-Kälte-Regulation irgendwie gut achtet und ja, und wenn sie schreien, dass sie halt einfach auch in Kontakt sein wollen, ja, dass man sie dann eben rumträgt. Und wenn da die elterliche Fürsorge zuverlässig stattfindet, dann kann sich Urvertrauen entwickeln. So, wenn das eben nicht passiert, dann entwickelt sich ein Urmisstrauen. Also dann können Ängste entstehen und so eine Hilflosigkeit.
Kann ich da noch ganz kurz einmal eingrätschen, auch wenn ich dann wahrscheinlich deinen Fluss störe? Aber wir haben, oder ich habe ganz oft schon jetzt in Coachings und auch innerhalb der Ausbildung mitbekommen, dass es auch eine Phase gibt der Prägung, die auch schon Einfluss auf das Leben hat, was immer dann nur so ein bisschen, also das ist immer sehr vage und man kann das nicht so richtig greifen, aber dass innerhalb des Uterus einfach schon ganz, ganz viel Prägung stattfindet. Und da schon, also Prägung sage ich jetzt einfach so als Wort, auch wenn das vielleicht nicht richtig gewählt ist, aber dass oder dass da schon Erfahrungen für das Kind gemacht werden, die das auch wieder ein Leben lang beeinflussen. Gibt es da irgendwie ein Modell, was das mit einbezieht? Weil bei Erikson startet es ja jetzt mit dem ersten Jahr, ne?
Genau, also ich glaube, also gibt es bestimmt neuere Sachen, die da irgendwie auch schon der Sache dem Rechnung tragen, was ich auf jeden Fall weiß darüber und auch total spannend finde und deswegen auch ganz dankbar bin für diese Frage, weil das auch wirklich so eine Sache ist, die ich eigentlich unbedingt so weit in die Welt streuen möchte, wie es irgendwie geht. Ich habe mal oder ich habe einen Vortrag zum Thema oder eine Fortbildung zum Thema Alkohol, Drogen, Stress und Streit, Schädigung fürs ungeborene Kind. Da habe ich mich damit
Ja.
auseinandergesetzt, wie Stress, Streit oder eben auch Gifte während der Schwangerschaft sich auswirken auf Kind und Erwachsene später.
Ja.
Und das habe ich das erste Mal ausgearbeitet, habe ich diesen Vortrag, als ich am Ende meiner vierten Schwangerschaft war, meinem vierten Kind schwanger war. Und da habe ich so viel erfahren über die Schwangerschaft und die Zeit, was da passiert, dass ich gedacht habe, oh, das hätte ich alles gerne viel früher gewusst. So,
Ja.
die Zeit der Schwangerschaft ist eine Zeit der, man nennt das auch eine, jetzt muss ich kurz mal mich sortieren, der fetalen Kalibrierung, also oder Programmierung. Es ist tatsächlich so, dass alle Werte der Mutter, also alle Blutwerte, alle Hormone, alles, was bei der Mutter im Blutkreislauf los ist, also jetzt auf ganz wissenschaftlicher Ebene oder ganz biologischer Ebene herangezogen wird, um bei dem ungeborenen Kind einen Normalzustand festzulegen. Also,
Ja.
um das mal ganz platt runterzubrechen, wenn ich die ganze Schwangerschaft über Süßigkeiten esse, steigt damit die Wahrscheinlichkeit, dass mein Kind später irgendwie erstmal schon überhaupt immer gerne so Süßes möchte, weil für ihn ein hoher Blutzuckerspiegel als normal abgespeichert ist. Das ist ein erhöhtes Risiko für Essstörungen, Diabetes und Adipositas zum Beispiel.
Ja.
Das ist nachgewiesen so. Und dann ist es noch so bei Stress zum Beispiel. Stress ist ja echt so ein Faktor, gerade in der Schwangerschaft. Da hat man ja allein schon durch dieses ganze Hormonchaos irgendwie so einen Grundstress. Und dann gibt es ja noch viele weitere Faktoren, die irgendwie in der Schwangerschaft dafür sorgen können, dass ein Stress erleben bei der werdenden Mutter da ist. Und da ist es so, dass eben auch dieses Stress erleben, dass, also wenn Cortisol ausgeschüttet wird und das dann eben auch beim Kind ankommt. Das wird zwar in der Plazentaschranke zum großen Teil abgebaut, aber ein Teil kommt halt durch und je höher die Konzentration, umso mehr kommt auch beim Kind an. Dann sind die, dann erstmal entwickeln die sich ein bisschen schneller, weil Stress entwicklungsgeschichtlich dazu führt, dass das Kind schneller außerhalb des Körpers der Mutter überlebensfähig ist. Man weiß, man kennt das auch daher, wenn am Ende irgendwie der Schwangerschaft eine Frühgeburt droht, dann werden mit Cortisolspritzen die Lungen reif gespritzt, also dass quasi die Lungen sich schneller entwickeln und das Kind außerhalb des Körpers der Mutter überlebensfähig ist. Und diese Kinder sind dann, also da ist es erstmal schon so, wenn man sich überlegt, dass das Gehirn schnell fertig gebaut wird und da eben nicht so ausdifferenziert wird, dann kann man sich auch vorstellen, dass da später eben kleinere Defizite sind. So, hier geht es einfach wirklich ums Überleben. So. Und das kann sich darin zeigen, dass sie eben im Verhalten oder emotional oder in der Selbstregulation Schwierigkeiten haben, diese Kinder. Evolution, die, außerdem sind die empfänglicher für Stressreize. Also die, das sind halt auch häufig Kinder, die sehr wach sind, die sehr gut irgendwie viele Reize gleichzeitig aufnehmen können und selber auch immer ein erhöhtes Stressniveau haben. Und es sind Kinder, die dann später auch ein bestimmtes Stressniveau brauchen, um gut funktionieren zu können. Also nicht nur Kinder, eben auch im Erwachsenenalter. Also wenn man sagt, irgendwie diese Kinder brauchen eine reizarme Umgebung oder dann hilft man denen nicht, sondern dann fangen die an, sich zu streiten mit den Eltern oder so, weil die sich irgendwie reiben müssen, um so ein gewisses Stressniveau, Grundstressniveau zu erreichen, auf dem sie gut funktionieren können. Genau, und wenn Mütter Angst haben in der Schwangerschaft, ist es noch so, dass weniger von einem Enzym produziert wird, das an der Plazentaschranke das Cortisol abbaut, sodass quasi, wenn die Mutter Angst und Stress hat, das Kind die volle Dröhnung kriegt und diese ganzen Prozesse, die ich gerade schon geschildert habe, eben auch noch vorangetrieben werden. Genau, und um mich jetzt nicht irgendwie in so Einzelheiten zu verlieren, möchte ich da nochmal ganz klar sagen, dass alles, was wir mit unserem Körper so machen in der Schwangerschaft, so wie wir leben in der Schwangerschaft, das wird bei dem Kind abgespeichert als Normalzustand. So ist es, wenn ich, ist ja auch irgendwie logisch, ne, wenn man drüber
Ja,
nachdenkt.
klar.
So ist es dann, wenn ich irgendwie auf die Welt komme und da richte ich mich schon mal drauf ein.
Ja, krass. Okay.
Genau. Wie das
Also.
jetzt so auf dieser Gefühlsebene ist, da kenne ich mich nicht so aus, aber das ist eben das, was wirklich auf biologischer Ebene, was ich auf biologischer Ebene weiß und was eben durch verschiedene Studien auch untersucht und gestützt ist.
Ja. Okay, also macht Sinn, da einfach auch auf sich weiterhin zu achten, wenn man schwanger ist, natürlich. Und aber da auch nochmal hinzugucken, okay, was ist denn jetzt vielleicht in der Schwangerschaft gewesen, was das vielleicht erklären kann, weil manchmal ist es ja für uns Menschen einfach einfacher, Dinge mit Dingen umzugehen, wenn wir eine Erklärung dafür haben. Das heißt nicht, dass wir jetzt krampfhaft danach suchen müssen und irgendwie jetzt, ja, manchmal sucht man ja auch eine Erklärung nur, damit man eine Erklärung hat. Da, das meine ich jetzt nicht, aber es gibt ja durchaus Gründe teilweise für bestimmte ja, Verhaltensmuster oder so, ne? Die man
Also gerade
vielleicht jetzt nicht so im Blick hatte, weil man sagt, nee, das ist ja im Leben ist ja nichts passiert, ja, aber vielleicht schon in der Schwangerschaft, ne?
genau, das ist eigentlich ein, das ist was, also gerade das mit diesem, ich brauche ein gewisses Stressniveau, um gut funktionieren zu können, das habe ich schon ein paar Mal gehabt, ne? Das da Erwachsene, die halt bei mir in der Beratung sind, gesagt haben, okay, das ergibt total Sinn. Das ist so logisch. Also die auch ganz betroffen waren und berührt waren von dem. Oft haben wir ja auch schon irgendwie ein Genogramm gemacht oder Stammbaum. Sowas mache ich eben auch gerne, wenn klar ist, dass auch Themen irgendwie in der Kindheit sind. Und dann mal zu gucken, Mensch, wie ging es deiner Mutter eigentlich, als sie mit dir schwanger war? Und dann sich da auch die das soziale Gefüge zu der Zeit anzugucken, ne? War irgendwie die Ehe da gerade irgendwie am Kriseln oder gab es da wenig Unterstützung von den Eltern oder was weiß ich, ne? Und so dann irgendwie zu sehen, ja, auf jeden Fall hatte die super viel Stress und sicherlich auch Angst oder die ist sowieso so ein ängstlicher Mensch, ja. Und dann bei sich selber zu merken, dass das kommt mit Sicherheit schon daher. So, ne? Und das kann also ein ganz, ganz erhellend sein, auf jeden Fall.
Ja.
Ja, und das dann eben auch einfach ein Stück weit zu akzeptieren, weil das kann man nicht
Nicht mehr
mehr,
ändern.
nee, nicht mehr ändern. Also wenn, wenn eine gute Bindung nach der Geburt möglich ist, kann davon noch was angepasst werden. Das ist im Prinzip nochmal so eine Anpassungsphase, ja, in der halt diese Programmierung noch ein bisschen so ein Update kriegt, sage ich mal. Und wenn das gut funktioniert. So, ich habe diese Fortbildung für Pflegeeltern gemacht. Das heißt, da ist es ja häufig so, dass Bindung nach der Geburt eben auch nicht gut stattfinden konnte. Dann sind einfach die Voraussetzungen eben einfach. Dann sind sie so, wie sie sind und dann muss man gucken, wie man dann.
Ja.
Und wenn wir als Erwachsene das feststellen, ja, dann können wir es nur noch akzeptieren so, und gucken, wie wir gut damit leben. Kann aber auch total hilfreich sein und einen Kampf beenden, den wir ewig gegen uns selbst oder gegen die Art und Weise geführt haben, wie wir uns manchmal verhalten.
Ja. Okay. Ja, vielen Dank für den kleinen Ausflug.
Ja, jetzt hast du was angepiekst bei mir.
Ja. War gut.
Ja, ist auch, also ich finde das auch echt ein super spannendes Thema und ich finde das auch so wichtig. Ich finde, das sollte, eigentlich müsste das in den, ich habe schon gesagt, im Geburtsvorbereitungskurs ist es schon zu spät, weil da sind die Frauen schon schwanger und dann würden diese Informationen sie wahrscheinlich nur noch zusätzlich stressen. Ich finde, das gehört eher in den Biologieunterricht oder so. Und ich finde, das sollten auch nicht nur Frauen wissen, sondern eben auch Männer, dass
Ja.
das alles dazugehört. Und das sind 9 Monate. Das ist jetzt nicht irgendwie ewig, ja? So,
Ja.
dass man da irgendwie gut guckt, dass man sich gut versorgt, ist generell gut zu gucken, sich gut zu versorgen, aber
Ja.
eben auch im Hinblick darauf, dass man doch auch hier einen großen Einfluss darauf hat,
Ja.
wie nachher irgendwie beisammen ist.
Ja, und dass man da einfach die Verantwortung übernimmt, ne? Und jetzt nicht nur sagt, okay, ich trinke keinen Alkohol, ich nehme keine Drogen zu mir, sondern zu sagen, okay, ich gucke auch, was psychisch so mit mir los ist, ne? Und versuche echt diesen Stress dann irgendwie, soweit es geht, zu vermeiden.
Genau.
Ja. Na, okay.
Genau. Also, erstes Lebensjahr. Bindung, genau, von der Bindungstheorie-Seite. Also, hier geht es nochmal kurz zusammengefasst ums Urvertrauen. Bedürfnisse des Säuglings sollten möglichst sofort versorgt werden. Das heißt nicht, wenn man eben mal nicht sofort da ist, dass dann irgendwie das Kind kein Urvertrauen entwickeln kann. Es geht eben darum, die Kinder nicht schreien zu lassen. Und genau, also sie einfach gut zu versorgen, gut in der eigenen, in der Fürsorge zu sein. Genau, und von der Bindungstheorie, der Bowlby, der teilt das in 2 Teile. Das ist die Vorbindungsphase, das geht die ersten 6 Wochen. Da haben die eben auch ein starkes Bedürfnis nach Nähe, man nennt sie dann ja auch Traglinge. Da ist es einfach total schön, wenn sie am Körper sind, so, ne, dieses Bonding nennt man heute auch irgendwie.
Ja.
Ja, so das ist, was auch der Vater machen kann oder andere Bezugspersonen. Genau. Und das trägt alles dazu bei, dass so ein Urvertrauen sich entwickelt. Und nach dem ersten halben Jahr fängt dann auch so ein Vertrauensaufbau an, also dass die Babys dann im Prinzip sich auch anfangen darauf zu verlassen. Ne? Dieses Urvertrauen wird dann auch sichtbar. Genau, im zweiten und dritten Lebensjahr, da sind wir dann schon so ein bisschen in der Trotzphase, die nennt Erikson Autonomie versus Scham und Zweifel. Da geht es dann darum, dass sie, und bei Bowlby in der Bindungstheorie ist das, kommt dann quasi das Explorationsverhalten dazu. Die wollen halt die Welt entdecken. Ne? Die gehen halt los, gehen hierhin und dahin. Und wenn sie über irgendwas stolpern, was ihnen komisch vorkommt oder was sie verunsichert, dann setzt das Bindungsverhalten ein und sie suchen wieder die Nähe. Und so, genau, ähnlich wie wir das beim letzten Mal auch schon gesagt haben, hier ist es wichtig, dass wir als Eltern die äußeren Grenzen festlegen und innerhalb dieser äußeren Grenzen den Kindern die Möglichkeit geben, sich und die Welt zu entdecken. Also rumzukrabbeln, alles anzufassen, in den Mund zu nehmen, irgendwie Geräusche zu machen, so einfach zu entdecken. Und auf der anderen Seite eben auch zuverlässig als Bindungsperson zur Verfügung stehen, wenn sie wieder zurückkommen. Nehmen wir mal gerne so ein Kinderspielplatz-Beispiel, irgendwie man ist mit einem Zweijährigen das erste Mal auf einem neuen Spielplatz und das heißt, erstmal sitzt es auf dem Schoß und guckt sich alles an und irgendwann lässt es sich dann vielleicht ein bisschen anleiten, im Sandkasten zu spielen, so, und dann startet dieses Explorationsverhalten, ne, dass sie dann irgendwie alles entdecken wollen. Und dann kommt eine Situation, dass keine Ahnung, dass ein anderes Kind ihm die Schaufel wegnimmt oder irgendwie Sand in die Hose gerät oder keine Ahnung, oder irgendwer ist auf einmal ganz laut, so, und dann zack, springt wieder dieses Bindungsverhalten an und sie steuern dann wieder auf Mama oder Papa oder welche Bezugsperson auch immer zu. Und da ist es dann eben wichtig, auch wieder da zu sein und genau, da verfügbar zu sein. Ja, und wenn wir quasi den Kindern diese Autonomie immer versuchen zu verbieten und ihnen genau zu sagen, was sie machen sollen und womit sie jetzt spielen wollen und so, dann fangen sie halt schon an, irgendwie sich auch zu schämen für das, was sie wollen und auch Gefühle von Scham und von Zweifel zu entwickeln. Genau.
Das wäre dann, das ist jetzt in welchem Alter genau?
2, 3 Jahre. 2 und 3 Jahre.
Da kann ja dann aber auch schon so ein Gefühl von, ich bin nicht gut genug entstehen, ne? Das sind ja dann die Glaubenssätze, mit denen man dann später zu tun hat.
Genau.
Wenn immer alles, was man so selber möchte und so falsch ist.
Ich bin nicht richtig.
Ja. Okay.
Sehr gut, ja. Genau, und dann kommen wir im Prinzip von der Krippe in die Elementargruppe, also so ab 3 Jahre. Genau, ab 3 Jahre, viertes und fünftes Lebensjahr. Quasi vor der Schule. Da geht es um Initiative versus Schuldgefühl. Da geht es darum, dass das so ein typischer Satz in dem Alter oder schon so eine typische Phrase ist, selber machen, ne? Dass sie dann alles irgendwie ohne fremde Hilfe angehen wollen, dass sie gerne selber an den Tisch decken wollen, dass sie sich selber anziehen wollen, dass sie, also sie wollen ja nicht immer nur die Dinge gerne selber machen, von denen wir möchten, dass wir sie selber machen, sondern sie wollen natürlich auch alle anderen Sachen, die selber machen, kochen zum Beispiel oder so, ja. So, und da gilt es eben auch, Möglichkeiten zu schaffen, genau dieses Bedürfnis nach Initiative ausleben zu können, so Angebote zu machen, ne? Vielleicht gemeinsam kochen oder sowas. Und hier kommt, dadurch entwickelt sich dann eben so ein Gefühl von Selbstsicherheit. Ja? Ich kann mir sicher sein, dass ich das darf und dass ich das kann.
Ja.
Und dass ich mir das zutrauen kann. Genau, und wenn wir das immer wieder unterbinden und nicht erlauben oder sagen, du kannst es nicht oder das macht man so nicht oder so, dann ist in diesem Alter entwickelt sich auch so ein Gefühl von Schuld. So, dass sie dieses Gefühl haben, wenn irgendwas schief geht, so zum Beispiel, ne, dass sie halt da schuld dran sind oder was Falsches gewollt haben, ne, dass sie an ihrer Initiative einfach zweifeln.
Ja. Ich glaube, was man da auch noch dazu sagen kann, ist, dass Kinder gerade bis zum 6. Lebensjahr halt nicht davon ausgehen, dass die Situation einfach so ist, sondern dass sie sich selber immer dafür verantwortlich machen. Also dass sie sich selber immer in die Waagschale werfen, wenn jetzt irgendwas jetzt falsch läuft. Also auch zum Beispiel, wenn die Eltern sich trennen, dann suchen sie immer den Grund bei sich selber. Also das ist, glaube ich, auch was also gerade bis zum 6. Lebensjahr noch sehr, sehr deutlich ist. Und was eben dann auch in der Entwicklung ganz, ganz viel macht, wenn eben im Außen Dinge passieren, weil die Kinder sich meistens selber dafür dann in der Verantwortung sehen. Also nicht Verantwortung, das würden die wahrscheinlich selber so nicht sagen, aber die suchen die Gründe bei sich, weil sie selber nicht gut genug sind, weil sie selber irgendwie was falsch gemacht haben vielleicht oder.
Genau. Und das ist ja häufig die Konsequenz daraus, dass die Eltern nicht schuld sein können, so, weil sie von
Ja.
denen abhängig sind. So, das ist ja irgendwie überlebenswichtig, dass sie gut mit den Eltern sind und wenn die nicht selber irgendwie gut damit sein können oder das vielleicht auch so transportieren können, dass sie die Verantwortung dafür übernehmen. Oder wenn die vielleicht auch irgendwie mit ihren eigenen Gefühlen so gerade zu tun haben, ja, dass sie eben wütend sind oder traurig oder wie auch immer, und das eben in der Beziehung mit dem Kind nicht geklärt ist, dass es mit dem Kind nichts zu tun hat, dann wird das Kind häufig natürlich immer erstmal sich selbst abwerten, bevor es die Eltern ab.
Ja.
Genau. Ja, passiert tatsächlich häufig. Oder auch, wenn die Eltern nicht darüber reden, ja. Also auch wenn ich versuche irgendwie den Stress, den ich mit meinem Partner, von dem ich mich, oder Ex-Partner oder ne, den Scheidungs- oder Trennungsstress vor den Kindern, von den Kindern fernzuhalten, ist das etwas, was sie natürlich trotzdem merken und mitkriegen. Und immer wenn sie das nicht verstehen können, dann neigen sie dazu zu glauben, dass es an ihnen liegt. Genau. Ne? Also
Ja.
dieses Nicht-Wissen und Nicht-Verstehen bringt häufig eben dieses Gefühl von, da muss das wohl meine Schuld sein, so, muss das wohl an mir liegen. Und das ist auch was, was eben mir auch am Herzen liegt. Also glaubt nicht, dass ihr von euren Kindern irgendwas fernhalten könnt. So, das spüren die ja. Die wissen genau, was los ist. Wir alle sind so feinfühlig, nur wir verlieren das so ein bisschen. Aber bei Kindern ist es eben ganz, ganz stark ausgeprägt, dass die genau spüren, was los ist, so, und wie es uns geht. So, davon sind sie ja auch abhängig. Das müssen sie ja auch so.
Ja.
Und sagt es denen, ne? Redet mit denen darüber, findet kindgerechte Worte, übernehmt Verantwortung für euren Teil. Es ist auch total wichtig zu sagen, ich habe irgendwie mit Papa oder mit Mama, wie auch immer, irgendwie Schwierigkeiten. So. Das heißt aber nicht, dass du das nicht darfst, ja, ne? Also dass sie halt nicht in diesen Loyalitätskonflikt geraten. Genau. So, also einfach offen und klar sein da, weil die Kinder nehmen sich ganz schnell packen. Die sind halt so, ne? Die machen ihren Rucksack auf und sagen, wenn du nicht weißt, wohin damit, Mama, dann pack's bei mir rein. So. Und dann schleppen sie das ihr Leben lang mit sich rum, wenn sie es nicht irgendwann wieder ausprobieren.
Ja.
Genau. Und dann kommen wir in die Schule. Und dann gibt es einen Werksinn. Also da haben sie das erste Mal das Gefühl, sowas Nützliches zu machen. Also das ist mindestens die Entwicklungsaufgabe. So. Da ist auch so diese Selbstwirksamkeit, ne, im Sinne von nicht nur, dass ich irgendwie was in Gang setzen kann, sondern dass ich auch irgendwie mitwirken kann, dass ich auch was erschaffen kann. Genau, und da ist es eben auch häufig so, wenn sie Misserfolge haben, dass das auch den Selbstwert drückt. So, ne? Da gibt es dann schon die ersten Minderwertigkeitsgefühle. Das in der Schule ist, unser Schulsystem ist ja auch, finde ich, nicht immer sehr hilfreich, gerade mit den Noten. Und das kann natürlich auch gerade für sensible Kinder sehr an den Selbstwert gehen und schon für Minderwertigkeitsgefühle ganz früh sorgen. Genau. Mir ist es eben wichtig, zu Möglichkeiten zu schaffen, in denen sie erfolgreich sein können, in denen man loben und anerkennen kann. Genau. Und dass sie eben auch also auch Teilhabe ist wichtig, ne? Dass sie eben auch Teil von so einer Gemeinschaft sind, von der Klasse, von einem Sportverein oder was weiß ich, ne? Dass sie da eben ihre ersten Erfahrungen außerhalb des Familiensystems machen und die sollen im besten Fall eben auch gut sein. So. Dass sie so, wie sie sind, in Ordnung sind und nicht nur so, wie sie sind, zu Hause in Ordnung sind, sondern auch überall.
Ja. Das gelingt ja nicht immer.
Nee. Nein, genau. Und da kann man halt gucken, wie das, ich habe natürlich, ich rede auch mit Eltern, die Kinder in dem Alter haben, und für die das schwierig ist und die sich dann selber auch abwerten, die Kinder, ne, und sagen, ich kann das alles nicht oder ich bin dumm oder so, ne? Dass man da dann wirklich guckt, Mensch, wie kann ich Möglichkeiten schaffen, dass das Kind auch das Gefühl hat, erfolgreich zu sein oder was zu erreichen oder was zu schaffen. Genau, und dann kommen wir in die Pubertät. So, das ist die letzte große sensible Phase, irgendwie, bevor wir einigermaßen fertige Menschen sind. Mehr
Ja.
oder weniger. Obwohl, ich glaube, eigentlich sind wir schon fertig, wenn wir ankommen und entwickeln uns halt immer weiter, aber damit hören wir ja auch auf. Also das geht
Ja.
ganz gut. Genau, also da geht es um die Identität. Pubertät ist Identitätsfindung. Wenn es gelingt, wissen wir hinterher ungefähr, wer wir sind. Wenn es nicht gelingt, dann wissen wir es nicht so richtig. So, dann ist es eher so eine Identitätsdiffusion. Ja, währenddessen ist es so, dass einfach alle möglichen Rollen immer ausprobiert werden in der Pubertät. Das ist ja das, was Eltern häufig berichten. Mal ist sie oder er noch wie ein kleines Kind und dann wollen sie erwachsen sein und Dann sind sie mal irgendwie gerne zu Hause, dann wollen sie mal irgendwie nur mit ihren Freunden unterwegs sein. Das ist einfach eine Zeit, wo sie ganz viel ausprobieren und ja, einfach gucken, Mensch, entspricht das mir, ne? Ist das meins so? Und ich glaube, dass wir da in der Corona-Zeit einfach auch, dass das für die Kinder in dieser Lebensphase, in dem Alter, den größten oder von diesen Kindern den größten Preis gefordert hat, weil die all, viele von diesen Dingen einfach gar nicht machen konnten. Ich habe auch in meiner Beratung immer wieder Jugendliche jetzt gehabt in letzter Zeit, die einfach ganz große Selbstzweifel hatten. Und ich glaube, dass wenn die irgendwie so ein bisschen ihre Pubertät mit Dampf hätten leben können, dann wäre das vielleicht nicht so gekommen. Ne? Wenn die
Ja.
Eltern hätten ausprobieren können. Und, genau. Ja, und da, ja, in der Zeit der Pubertät, glaube ich, ist es aus meiner Erfahrung für die Eltern am allerwichtigsten, dass sie gut für sich selber sorgen. Das ist, glaube ich, einfach so schwer auszuhalten. Das ist eine Zeit, in der die Kinder alle Knöpfe nochmal drücken, von denen sie gelernt haben, dass die gut funktionieren bei den Eltern.
Ja.
Und da gut in der Bindung zu bleiben, Vertrauen zu haben, auch Vertrauen zu haben, dass das eben jetzt dazugehört und dass es aber nicht heißt, dass sie jetzt irgendwie. Ich erlebe im Moment so Eltern als, oh, jetzt gerät mein Kind auf die schiefe Bahn oder so, ne? Und sie so ganz doll Angst kriegen irgendwie, dass das jetzt schief geht. Und da wünsche ich mir einfach, dass sie mehr Vertrauen haben und genau, auch in das, was sie selbst ihren Kindern mitgegeben haben. Das ist ja
Ja.
alles irgendwo da drin, ne? Oder dass sie sagen, ich erkenne mein Kind nicht wieder. Und ich sage, das ist auch okay, das darf auch jetzt mal eine Zeit lang so sein. Das ist aber noch da, so.
Ja.
Und da einfach ein bisschen im Vertrauen zu sein, in der Bindung zu bleiben und die Kinder gut zu begleiten, auch in der schwierigen Zeit. Und da eigentlich braucht man gar nicht so viel machen.
Ja.
Genau. Also hier ist manchmal weniger mehr. Und häufig ist es dann so, dass hinterher das Verhältnis sehr gut ist, wenn man es geschafft hat, in der Bindung zu bleiben. Dann spätestens wenn die Kinder ausziehen.
Ja. Ja, aber es ist nicht ganz so leicht, ne? Gerade wenn man sich Sorgen macht und wenn man nicht ganz so weiß, okay, wird das jetzt alles noch so? Also ich habe auch gestern gerade mit einer Freundin gesprochen, die hat auch einen Sohn und der ist eben derzeit so relativ lustlos. Also da funktionieren die Noten auf jeden Fall noch, aber bei allem anderen ist er so nicht so wirklich für zu begeistern und sitzt halt unwahrscheinlich viel vorm Laptop und macht da seine Spiele. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Alter dein ältestes Kind ist, aber inwieweit ist es für dich eine, also oder was würdest du empfehlen, eher dieses, okay, du musst so ein bisschen die Entscheidung selber finden, wie viel du zum Beispiel am Laptop sitzt, oder nee, klare Regeln oder irgendwas dazwischen. Also gibt es da für dich irgendwie einen Fahrplan?
Der Fahrplan ist immer bei, also die groben Regeln geben wir Eltern vor. So, das bleibt auch in dem Alter so. Und dann wird es ausgehandelt und dann immer, ich würde sie immer mehr mit dazu holen, gemeinsam aushandeln, wie es gemacht wird. Und dann ist es natürlich so, wenn das ausgehandelt wird und es gibt irgendwie feste Zeiten oder so, oder ne, wann die dann am Rechner sitzen dürfen, dann kann das sein, dass sie dann hinterher trotzdem nicht bereitwillig dann das auch alles so machen, dass man dann trotzdem hinterhergehen muss und dafür sorgen muss, dass diese Regeln auch eingehalten werden, so. Und da ist einfach dranbleiben, 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 so. Und sich selber gut versorgen, weil dann kommt nämlich genau dieses, diese Erwartung, dass die Kinder dann auch Verantwortung übernehmen, weil sie sind ja jetzt auch in einem Alter und sie wollen immer schon erwachsen sein und dann dürfen sie ja jetzt bitte auch, ne, dann auch sich an das halten, was wir abgemacht haben. Das ist eine schöne Idee und natürlich sollen sie sich auch dahin entwickeln, aber da sind sie noch nicht. So funktioniert es einfach noch nicht. Und dann einfach wirklich sich damit abzufinden, sich dem hinzugeben, zu sagen, okay, da muss ich halt noch dranbleiben. Das ist immer noch Arbeit für mich, immer noch viel Arbeit. Aber nicht, also dass man nicht viel machen muss, meine ich eher so im Hinblick von diesem, das an dem Kind zerren, ne? So, dass
Ja.
es sich jetzt auch endlich entwickeln soll und die Verantwortung übernehmen soll und sich beteiligen soll und so, sondern das ist nicht hilfreich, weil das ist jetzt etwas, wo wir ihnen wirklich nicht mehr viel bei helfen können. Ne? So, wenn sie kommen und uns fragen, ja, dann können wir gerne erzählen von unseren Erfahrungen und so. Aber wenn sie nicht kommen und uns nicht fragen, dann wollen die das auch gerade gar nicht hören. Dann wollen die nicht,
Ja.
dass wir da kommen und erzählen, guck mal, bei mir war das so und so und mach doch mal so und so.
Ja.
Und ihnen da einfach den Raum geben und im Vertrauen zu bleiben und da, wo es einfach Regeln geben muss, sie dann auch abzuholen und sie auch mal darauf hinzuweisen, eben vielleicht auch auszuhandeln, was für Konsequenzen kann es geben, wenn du dich nicht an die Regeln hältst oder am Ende selber vorzugeben, wie es dann zu laufen hat. Also das ist dann so, in meinem Haus gelten meine Regeln, die kann man aushandeln bis zu einem bestimmten Punkt, aber irgendwann, genau.
Ja. Ja, okay.
Gemacht.
Ja, im
Ja.
Endeffekt muss man da auch wieder individuell gucken, ne? Was habe ich oder wen habe ich da überhaupt vor mir sitzen, ne? So, und was braucht er oder sie jetzt gerade? Und wie kann ich halt zuerst auf mich schauen, also gucken, dass ich versorgt bin und dann eben auch für mein Kind dann da sein, ne?
Genau, und gucken, ist das, was ich versuche hier zu erreichen, etwas, was ich erreichen möchte? Oder will mein Kind das auch so, ne? Also
Ja.
wenn ich jetzt, also Schulabschluss ist auch so ein typisches Thema, ne? So, was da lohnt es sich dann auch hinzugucken, was kostet das jetzt? Was kostet es mich, wenn ich das durchsetzen möchte, dass mein Kind jetzt den und den Schulabschluss macht? Und steht das im Verhältnis zu dem, was gewonnen ist? Oder gewinnt das Kind nicht vielleicht mehr davon, wenn es die Erfahrung macht, das nicht zu erreichen und dann vielleicht einfach also es ist ja nicht so, wenn ich jetzt irgendwie kein Abi habe, dass ich dann nie studieren gehen kann, sondern es gibt ja immer noch Möglichkeiten. Und ich finde, da ist es eben auch wichtig zu gucken, Mensch, was möchte das Kind eigentlich? Und nicht zu gucken, was kann das Kind so, weil nur weil ich einen Abschluss machen könnte, weil ich dafür schlau bin, dann heißt das nicht, dass ich es machen muss. So.
Ja.
Und da zu sagen, wo ist die Grenze? Ja, also dafür sich selber rauszufinden, wie viel investiere ich jetzt, um das Ziel zu erreichen für mein Kind, damit irgendwie diese Voraussetzung hat. Oder sage ich nicht lieber, nee, hier reicht's mir. So, hier muss ich jetzt auch
Ja.
irgendwie für mich sorgen. Und wenn du dann irgendwann studieren willst, dann musst du deinen Abschluss eben nachmachen. So.
Ja.
Und ich bin keine schlechte Mutter und kein schlechter Vater, wenn ich das nicht mache.
Ja.
Genau, und da eben auch zu gucken, so, auch so, Mensch, wie ist denn die Stimmung überhaupt zu Hause? Vergifte ich mir da die Stimmung total mit? Oder geht das, ne? Oder kann man immer nur
Ja.
individuell angucken? Genau.
Ja, jetzt irgendwie, wenn man sich das so betrachtet und mal wirklich, also jetzt, es ist nur ein Weg, um da mal drauf zu schauen, ne? Wenn man sich hinstellt und guckt, okay, das Kind ist jetzt eben in der Pubertät. Und es macht gerade irgendwie diese Entwicklung durch. Und es ist aber auch auf seinem Lebensweg irgendwie. Also es wird ja irgendwann mit 30, 40, 50 auf sein Leben zurückgucken und dann vielleicht nochmal gucken, okay, was ist denn in der Pubertät gewesen? Und das ist ja eigentlich nur ein ganz kleiner Abschnitt, der aber ganz, ganz viel Auswirkung hat. Und wo wirklich auch das, was du sagst, jetzt so die Stimmung, also dieses, wir wollen ja alle eigentlich nur glücklich sein und das Kind möchte das ja auch. Und da einfach ein bisschen mit beizutragen, indem man halt da ist und guckt, okay, wie kann ich jetzt die bestmögliche Stabilität auch in diesem Chaos von Hormonen und so weiter als Elternteil bieten vielleicht, ohne jetzt diese Anspruchshaltung die ganze Zeit zu haben, nur weil wir wissen, dass Schule wichtig ist, so, ne? Weil im Endeffekt irgendwann wird es das Kind vielleicht selber herausfinden oder man kann ja auch schauen, dass man jetzt nicht nur die Schule als Basis nimmt für alles, was danach kommt, sondern da steht ja ein Leben dahinter. Und wir haben jetzt dieses Prinzip Schule, aber in anderen Ländern wird das ja ganz anders gelebt und da werden aus den Menschen auch ordentliche Menschen, ja. Also das, was man ja eigentlich möchte, ist, dass sein Kind glücklich wird und ein schönes Leben für sich selbst führen kann und ja, auch so selbstständig wird. Und das geht ja auch ohne den Part, dass man jetzt einen riesen Doktorschüler daraus macht. Ne?
Genau, ganz
Ja,
genau.
das
Und das,
stimmt.
und sie haben halt die Chance, auch viel mehr an dem zu sein, was sie selber wollen. So, ne? Was ich
Ja.
in der letzten Folge auch gesagt habe, dieses mit bestem Wissen und Gewissen und die besten Absichten als Eltern irgendwie dem Kind was aufzudrücken auf der einen Stelle und was abzusprechen an der anderen Stelle, was das Kind dann sich irgendwann 10, 20 Jahre später alles wieder mühevoll zurückerarbeiten muss. So.
Ja.
Weil es eben Teile von ihm sind, die dann entweder versteckt sind oder verkümmert sind. So.
Ja, genau, ja.
Genau, und das, ja, das ist immer eine Gratwanderung auf jeden Fall. Und das ist auch nicht einfach, aber so wie du sagst, individuell gucken und auch, genau, und auch das Kind mitentscheiden lassen. Genau, ja.
Ja.
Und
Ja,
ja,
okay.
und Pubertät und Hormone, genau, aber dazu wollte ich noch sagen,
Ja.
genau, jeder, der so Hormonschwankungen kennt, oder auch mal hormonbedingte schlechte Laune kennt,
Also alle
der
Frauen.
Der hat ja so eine Idee davon, wie das ist, oder auch wer sich noch erinnern kann an die Pubertät. Ja, das ist halt, und das ist ständig, das ist die ganze Zeit über Jahre hinweg so, und man hat eine Kacklaune, ohne dass man weiß, warum oder so. Und wir als Eltern wollen dann irgendwie, dass sie nicht so eine Laune haben, aber die wollen das vielleicht selber auch nicht, ne? Und kommen da
Ja.
aber gar nicht raus aus der Nummer, ne? Und da irgendwie einfach, ja. Und da einfach das nicht persönlich zu nehmen. Das ist so schwer, das nicht persönlich zu nehmen. Und trotzdem, aber es kann helfen, sich das immer wieder ins Gedächtnis zu rufen und im Vertrauen zu bleiben. Traut auf das, was ihr den Kindern beigebracht habt. Haben die alles noch intus und das finden die auch
Ja.
alles wieder.
Ja, stimmt. Ja,
Genau, wenn
spannend.
das dann so ein bisschen gelungen ist mit der Identitätsfindung, dann geht es in die Intimität. Dann bin ich, also ist ja auch was, was wir, glaube ich, oft benutzen, so eine Phrase irgendwie zu sagen, wenn ich gut mit mir bin, dann kann ich auch gut mit anderen. Das geht dem irgendwie ja immer voran. Intimität versus Isolation nennt er das im frühen Erwachsenenalter. Ja, eine stabile Ich-Identität ermöglicht uns enge Verbindung, enge Verbundenheit, also Beziehungen aufzubauen, in der wir auch Verantwortung füreinander übernehmen. Das kann eine Liebesbeziehung sein, das kann aber auch irgendwie so ein bester Freund, beste Freundin, aber wo es wirklich um intime Beziehungen geht, also feste Beziehungen, enge Beziehungen geht, die belastbar sind, auch ne, Freundschaften oder eine Partnerschaft, die eben auch mal eine Krise durchmachen kann und man trennt sich nicht einfach, sondern bleibt da irgendwie dran und übernimmt auch Verantwortung für seinen Teil. Genau, oder eben auch ein Stück weit für den anderen. Wenn das mit der Identität nicht so gut gelungen ist, kann sich das dann zeigen in so in diesen klassischen Bindungsängsten oder Beziehungsängsten, wie man immer sagt, ne? Dass man irgendwie Beziehung, intime Beziehung vermeidet oder eben auch in so dysfunktionale Muster gerät, wie abhängige Beziehungen. Genau, oder so eine Distanzlosigkeit, ja, dass man irgendwie sich vielen Menschen öffnet, so, genau, ja, das ist die Gefahr dabei. Im besten Fall funktionieren dann die also enge Verbundenheit.
Ja.
Genau, und dann kommen wir ins mittlere Erwachsenenalter. Da geht es um Generativität versus Stagnation. Also da geht es darum, etwas zu schaffen und nicht stehen zu bleiben. Etwas für die Welt zu schaffen. Also Kinder gehören da natürlich rein irgendwie. Das ist ja was, was man in die Welt setzt und womit man die Welt verändert. Da gehört aber auch alles rein, was irgendwie Selbstverwirklichung betrifft, irgendwie seinen Teil in der Gesellschaft beizutragen. Ein Ehrenamt zu übernehmen oder einfach zu gucken, irgendwie, wie kann ich die Gesellschaft ein Stück weit mitgestalten?
Ja.
Und was hinterlasse ich vielleicht auch irgendwann mal so, ne? Wie kann ich irgendwie ein Stückchen die Welt verändern? Oder wo ist mein Platz in der Welt? Und genau, und wo ist der gut? Genau, wenn das nicht gelingt, dann ist es immer auf der Stelle stehen, immer über alles meckern, irgendwie nicht vorankommen, sondern irgendwie so ein Stecken bleiben. Ne? Und dann sind wir auch schon im späten Erwachsenenalter, da sind wir dann irgendwie am Ende des Lebens, da geht es um Integrität versus Verzweiflung. Die große Aufgabe liegt hier darin, irgendwie das eigene Leben so zu akzeptieren, wie es war und
Ja.
nicht darauf zurückzugucken und sagen, es war alles scheiße und jetzt muss ich gehen. So, also diese Verzweiflung am Ende, sondern sich selbst und das eigene Leben wertschätzen können, annehmen können und integrieren zu können.
Ja, und nichts bereuen zu wollen, so, ne?
Und ich glaube, das sind alles ganz, ganz spannende Aufgaben, ne, die auch noch auf uns zukommen.
Ja.
Und ja, und das ist, glaube ich, auch jedes Mal nochmal wieder so eine richtige Veränderung, ne? Ein richtiger, ja, ein richtiger Dreh. Und
Ja.
auf einmal schaut man nochmal ganz anders auf die Welt. Und man jedes Mal, also mir ging es jedenfalls immer so, immer habe ich gedacht, oh, jetzt bin ich viel schlauer, so, jetzt weiß ich Bescheid, so. Und
Ja.
dann irgendwie ein paar Jahre später hatten wir das Gefühl, ach, da wusste ich noch gar nicht, jetzt weiß ich Bescheid. So.
Ja.
Jetzt habe ich gerade so ein Gefühl davon, dass noch ganz viel kommt. Ne? Mal wieder nochmal sagen kann, ah, so.
Ja. Ich finde, also ich bin ja jetzt noch relativ jung, aber ich fand es trotzdem immer wieder sehr hilfreich für mich, einfach mal zwischendurch so ja, imaginär das Gefäß zu leeren und einfach mal zu sagen, okay, ich gucke mir die ganze Situation jetzt nochmal ganz neu an und schaue nochmal, was ist denn jetzt eigentlich da, was ich da reinmachen möchte. So. Und das finde ich, und auch jetzt so die vorletzte und letzte Phase dann. Das finde ich, das wiederholt sich immer wieder. Also wenn man es im Kleinen sieht, dann gibt es immer wieder Lebensabschnitte, wo ich dann wieder diese Prozesse neu durchmache, wo ich wieder neu für mich feststellen kann, okay, wer bin ich denn jetzt, wer möchte ich sein, wie möchte ich jetzt mit den einzelnen Situationen umgehen. Und da finde ich wirklich diesen Spruch, jeder Tag ist ein neuer Start irgendwie, finde ich da total schön, weil eigentlich ist es ja wirklich so, und das nehmen wir uns immer so sehr, uns steht die ganze Welt offen. Ne? Und wir haben einfach natürlich unser Leben irgendwie so gestaltet, dass wir jetzt dieses Leben leben, aber durch ganz kleine oder auch große Ereignisse oder auch Entscheidungen, die wir treffen, kann ja immer wieder ein ganz neuer Weg eingeschlagen werden. Und manchmal sind wir so in unserem kleinen Denken irgendwie verhaftet, auch was jetzt unsere Kinder vielleicht angeht, dass wir nur noch die Fehler sehen oder nur noch das sehen, was jetzt gerade nicht so gut läuft oder nur noch auf dieses eine Feld, wie zum Beispiel Schule gucken, aber komplett vernachlässigen, was es denn für Mensch ist oder was da für Möglichkeiten eigentlich in der Welt offen stehen und was man alles machen kann, auch beruflich und so. Also da denkt man ja auch manchmal nur an diese einen prägnanten Berufe und so. Also dass man einfach sein Gefäß mal wieder leert und nochmal wieder den Blick öffnet und sagt, okay, wir haben eine ganze Welt vor uns und wir haben das Privileg, in Deutschland geboren zu sein und eigentlich können wir überall hin, wenn wir wollten. So. Und wir können so vieles machen, ob mit Geld oder ohne Geld. Man kann ja Work and Travel machen oder. Also es gibt da ja tausendfache Modelle, dass man wirklich Möglichkeiten hat und sich denen auch mal wieder zu öffnen und zu sagen, okay, eigentlich, und wenn ich jetzt wähle, in diesem Leben zu bleiben, dann ist das meine volle Verantwortung und meine Wahl und dessen sich wieder bewusst zu werden, dass man gar nicht dem Rollen ausgeliefert ist, sondern dass es meine eigene Wahl ist, weil ich ja so viele andere Möglichkeiten habe. Das ist auch manchmal sehr, sehr bekräftigend wieder und das macht einem wieder ein bisschen mehr, ja, gibt einem wieder mehr Kraft und mehr Lebensfreude dann in dem, wo man gerade drin steckt, wo man eigentlich den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht, ne? Das finde ich
Ja.
auch immer total schön.
Genau, wir können uns ja im Prinzip aussuchen, wie wir die Dinge sehen.
Ja,
Ganz
genau, ja.
witzig, dass mein Mann und ich, wir sind, manchmal ist es ganz unterschiedlich, ne? Dass wir irgendwie einen Tag erlebt haben, den ich total anstrengend fand und wo er dann abends sagt, oh, unsere Kinder sind so toll und dann holt er all die schönen Momente raus vom Tag, die für mich manchmal untergegangen sind, weil ich so angestrengt war, damit irgendwie alles gut zu organisieren und zu machen und auszugleichen und so. Und
Ja.
dann denke ich mir immer, ja, das ist, ich kann so drauf gucken und ich kann so drauf gucken und das kann ich mir aussuchen. Und deswegen
Ja.
kann es auch total hilfreich sein, immer wieder mit anderen zu reden, die vielleicht ein anderes Bild auch von unseren Kindern haben und dadurch auch den eigenen Blickwinkel nochmal wieder ein bisschen zu verändern. So,
Ja.
und wir können es aussuchen, ob wir tolle Sachen über unsere Kinder erzählen oder doofe Sachen. Also auch uns selber, ja. Ich meine jetzt nicht
Ja.
nur anderen, bei anderen sind es ja meistens die guten Sachen, die wir erzählen, aber Genau, und da auch in der Wertschätzung zu bleiben. Genau.
Ja, schön.
Genau, und das ist mit der Kindheit ja auch so, dass wir auch da, ne, unser Blick auf die Kindheit, da können wir uns ja auch aussuchen, wie der ist,
Ja.
ob wir das alles irgendwie finden oder ob wir auch viele schöne Sachen daran finden oder genau. Ja, und ansonsten hast du natürlich recht, dass alle diese Bedürfnisse, um die es hier geht, also nach Bindung, nach Exploration, nach angenommen sein, nach gesehen werden, nach Intimität, also nach, was weiß ich, Selbstverwirklichung, all diese Bedürfnisse, die haben ja nicht nur unbedingt was immer mit einer Lebensphase zu tun, sondern die sind natürlich immer da, so, aber in den einzelnen Entwicklungsphasen sind halt, und das ist eben ähnlich auch wie bei der Prägung im Tierreich, das gibt so sensible Phasen, in denen das hilfreich ist für die Entwicklung, die Persönlichkeitsentwicklung, wenn da die entsprechenden Bedürfnisse gut versorgt werden,
Ja.
damit die Entwicklung weitergehen kann. Das ist ja letzten Endes auch so ein Programm, so, was ja auch irgendwie eingespeichert ist, ne? Dass wir
Ja.
dann so eine Tendenz haben, uns da so zu entwickeln.
Ja. Ja, aber sehr schön. Da hat man auf jeden Fall so einen leichten Fahrplan, worauf man sich wann konzentrieren kann. Wobei man ja natürlich sagen muss, das ist ja alles so ein fließender Übergang ineinander wahrscheinlich, dass man da nicht jetzt so sagen kann, okay, jetzt ist das dran, und das so überstülpen muss, sondern einfach mal guckt, okay, wie bist du jetzt und was brauchst du jetzt gerade, ne? Und dann sich halt daran entlanghangeln kann, so ein bisschen. Also fand ich sehr, sehr hilfreich. Und auch das, was du gesagt hast, vor allem zu dem Thema Vertrauen in das Kind haben, das finde ich auch unwahrscheinlich wichtig, weil das, glaube ich, auch etwas ist, was immer weniger geworden ist, so in den letzten Jahren. Und man wollte immer mehr kontrollieren, man wollte immer mehr optimieren. Auch ich denke, das geht auch mit dem Wissen einher, was man so hat. Wenn man dann meint, wenn man die Dinge runterbricht und erforscht hat, dann kann man da so ein bisschen mehr Kontrolle ausüben irgendwie und kann mehr dahin lenken, wo man es haben möchte. Aber darum geht es ja eigentlich gar nicht. Und deswegen finde ich, ist es sehr, sehr schön, wenn man da einen Fahrplan zwar hat, aber wirklich in dieses Vertrauen kommt zum Kind, zu sich selbst, was man so also was man auch spürt, was man selber intuitiv einfach merkt, was er gegenüber braucht und so. Das ist sehr, sehr hilfreich.
Genau.
Ja, schön.
Genau, ich habe da so ein Poster erstellt, wo wir das quasi beide Modelle integriert. Das werde ich nochmal auf meiner Homepage bekommen, dass das auch nochmal
Ja,
nachgeschaut werden
schön.
kann. Das ist nämlich so ein bisschen mit so kleinen Pfeilen dran, dass man direkt sieht, so welches Alter ist es. Und genau wie du sagst, es ist nicht so, dass wir damit jetzt losgehen und das machen mit unseren Kindern, sondern eher genau andersrum, wenn wir sehen, oh, hier gibt es irgendwie immer dieselben oder ähnliche Konflikte, immer ähnliche Punkte, die irgendwie schwierig sind, dann mal zu gucken, könnte das vielleicht genau das Bedürfnis sein, was gerade dran ist und wie kann ich ihm mehr Möglichkeiten dafür geben, dass dieses Bedürfnis halt befriedigt wird. So, ne?
Ja.
Dann mal gucken, ob die Konflikte oder die schwierigen Situationen weniger werden. Und dann,
Ja.
genau, so stelle ich mir die Nutzung vor.
Ja. Ja, und da finde ich auch so ein bisschen ausprobieren, weil das, was wir selber als Erwachsene machen, wir machen ja auch manchmal immer wieder dasselbe und denken, es kommt irgendwie ein anderes Ergebnis raus. Und die Zeit, die könnte man sich eigentlich sparen, indem man einfach mal ein bisschen testet und guckt, okay, was funktioniert, was funktioniert nicht. Weil das, was meistens ist es ja so, dass wir erst testen, wenn etwas nicht funktioniert. Das heißt, das dann weiterzumachen, macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Also deswegen da dann ausprobieren, was du schon sagtest, mehrfach jetzt, das finde ich auch richtig, richtig wichtig und dann nicht so wie bekloppt irgendwie immer gegen die Wand zu rennen. Ne?
Ja, genau.
Ja.
Genau, und
Ja.
dann auch, genau, und wenn das dann funktioniert, und dann kann das auch sein, dass es nur eine Weile funktioniert. So. Und dann braucht es vielleicht schon wieder was Neues.
Ja.
Und da auch mit anderen reden und mit einem Partner reden. Und dann, wenn man hinguckt und drüber spricht, dann fallen einem auch Ideen ein. Das geht ganz schnell. Man muss es nur immer wirklich in die Hand nehmen, das Thema, ja, und sie wirklich auf den Tisch packen und mal drüber sprechen. Und dann fallen einem auch Sachen ein. Genau. Aber das ist ja auch nicht so, dass wir nicht kreativ sein wollen oder nicht ausprobieren wollen, sondern wir kommen manchmal einfach auf die Ideen, wirklich zu
Ja.
überlegen, was kann man denn hier anders machen? So. Und
Ja.
da, genau, diesen Moment zu erspüren, Aber irgendwie ist es gerade doof hier, ne? Und das auch so wahrzunehmen und zu sagen,
Ja.
hier gucken wir nochmal auf eine andere Ebene. Und
Ja.
das darf jeder und das ist kein, das heißt nicht, dass man irgendwas nicht richtig macht. Also das heißt nur, so kommt man gerade nicht weiter. Und das ist ja, ne, das geht allen so, es geht jedem so. So, das gibt
Ja.
ja,
Ja, das
kein
stimmt.
Fahrplan.
Gibt es noch etwas, was du dazu noch sagen magst? Sonst würden wir nämlich gleich den zweiten Teil der Blitzfragen machen.
Ich glaube, ich würde vielleicht eine Sache noch sagen zu der ersten Phase, weil das so, weil das so grundlegend ist, dieses Urvertrauen. Wenn das Urvertrauen da ist und ich so, und das im Prinzip, ich bin so ein Wissen oder so eine Erfahrung oder eine Weisheit, ja, das ist ja ein erfahrenes Wissen, also eine innere Weisheit davon habe, dass die Welt es gut mit mir meint, so, dass ich hier sein darf und hier willkommen bin und hier kriege, was ich brauche. So. Dann lassen sich, also das ist so mir auch so Herzensthema, so, ne? Dann lassen sich einfach ganz viele andere Sachen noch viel besser ausgleichen. So, dann finde ich auch viel schneller wieder zurück, wenn mir irgendwo was gefehlt hat oder finde später noch Möglichkeiten, das mir nachträglich zu holen. Aber dieses ganz frühe, dieses Urvertrauen ist einfach so ein, ja, so ein Baustein, so eine wichtige Säule, so, der wir einfach viel flexibler leben können, so, wenn wir das haben. So
Ja.
da wirklich gut im Kontakt zu sein, gut die Kinder zu versorgen, damit die gut mit sich selbst im Kontakt sein können.
Ja.
Genau.
Ja, das verstehe ich, dass das nochmal wichtig war, dass du das gesagt hast. Dann starten wir jetzt in die Blitzfragen, die letzte Runde.
Ja.
Vervollständige die Sätze. Liebe ist für mich.
Liebe ist für mich Akzeptanz und das Annehmen davon, wie ich bin, wie mein Kind ist, wie die Situation ist.
Geld, ja, doch, Geld ist für mich.
Ach, Geld. Geld ist ein Thema. Aber ich kann es dir gar nicht sagen. Geld ist ja, man braucht das und das ist irgendwie da. Ich habe aber noch nie so ein richtig intimes Verhältnis zu Geld gehabt. Irgendwie hat es immer funktioniert und gepasst, aber ja, das ist auch so ein, ich finde, Geld ist so ein Kunst, hat so was Künstliches für mich. Es ist irgendwie
Ja.
so nicht so was Gelebtes irgendwie und deswegen, ja, habe ich nicht so, kann ich nicht so gut sagen, wie mein Verhältnis zu Geld ist. Genau.
Gesundheit ist für mich.
Ja, Gesundheit ist auch so ein, der Begriff ist auch irgendwie so ein bisschen künstlich. Für mich ist es das, was da drin, heil sein. Also für mich ist Gesundheit heil. Ja, und auch wenn wir vielleicht einen Schnupfen haben oder einen gebrochenen Arm oder keine Ahnung, gibt es trotzdem immer auch etwas in uns, das heil ist und gesund ist.
Ja. Ja, meine größte Stärke ist.
Meine größte Stärke ist, dass ich, glaube ich, gut, ich bin eine gute Freundin, glaube ich. Ich glaube, das kann ich am besten. Meine beste Freundin sein für jeden, dem es gerade gut tut. Ja.
Und die größte Schwäche von dir.
Dass ich immer noch, also im Moment, aber ja, es ist, glaube ich, so, dass ich manchmal vergesse mir selbst, der beste Freund zu sein, die beste Freundin zu sein.
Ja. Dann gibt es noch eine Frage, und zwar, wenn du eine Sache auf der Welt ändern könntest, schwupps, mit einem Fingerschnips, was wäre das?
Dann würde ich mir wünschen, dann würde ich mir auch mehr Akzeptanz wünschen und also einfach mehr dieses Annehmen davon, wie die Dinge sind, wie die Menschen sind, wie es ist. Ich glaube, wenn wir nicht ständig etwas verändern wollen, dann hat jeder die Chance, sich selbst, also mehr in die Eigenverantwortung zu kommen und sich selbst so zu verändern, wie er sein möchte. Weil dann einfach weniger Druck heißt, weniger Gegendruck und es gibt mehr Entfaltungsmöglichkeiten.
Also praktisch mehr Liebe auch.
Ja, genau.
Weil du ja
Genau.
gesagt hast, Liebe ist
Genau,
Akzeptanz, dann mehr
da.
Liebe. Ja.
Genau,
Ja.
schön.
Ja, schön. Ja, lieben Dank, dass du da warst. Ich habe mich sehr gefreut. Es waren endlich die Themen, die ich auch angehen wollte schon länger. Und weil ich glaube einfach, dass es so viel Wert bringt, weil es einfach also die Kinder sind ja unsere Zukunft. Und irgendwie fokussieren wir uns da manchmal, glaube ich, auf die falschen Dinge. Und können bei der Erziehung schon so viel machen. Und Erziehung ist ja auch immer ist irgendwie so ein hartes Wort. Da wird irgendwie so dran gezogen. Und ich finde irgendwie begleiten beim Älterwerden irgendwie auch schon fast viel schöner. Ja, also vielen lieben Dank, dass wir das Thema angehen konnten und dass du da so fachkundig zur Seite gestanden hast und mit so viel Liebe auch und so viel Passion in dem Thema. Und ich verlinke weiterhin deine Webseite, sodass alle dann auch vielleicht nochmal dieses Chart sehen können von dir, diese Grafik. Und dann freue ich mich, wenn man wieder mal voneinander hört. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann meldet euch gerne bei Margot.
Ja, vielen, vielen Dank. Das hat mir auch viel Spaß gemacht und es ist mein erster Podcast und das war total nett und angenehm mit dir. Ja,
Schön,
vielen,
da
vielen
freue
Dank.
ich mich. Danke sehr. Bis dann. Und das war es auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Vielen, vielen lieben Dank fürs Reinhören, fürs Hinhören und ich hoffe, du hast einiges für dich mitgenommen. Ich möchte dich gerne noch einmal daran erinnern, dass du mich super unterstützen kannst, wenn du diese Folge teilst und mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt, falls du dies noch nicht getan hast. Ich wünsche dir jetzt erstmal einen ganz, ganz tollen Tag und bis zum nächsten Mal.